Ich höre die ganz guten Freunde schon rauspfeifen. Und ich muss sagen, 2,5 Monate, sie gingen so schnell vorbei. Jetzt sind 2,5 Monate vorbei und ich frage mich, wo ist die Zeit geblieben? Und doch, das klingt vielleicht ein bisschen widersprüchlich, und doch fühle ich mich, wie wenn ich schon so lange in dieser Gemeinde bin. Als ich heute Morgen reinkam, habe ich mich gleich so wohl gefühlt, viele Freunde gesehen. Und ich weiß, dass jetzt ganz viele auch beten für mich, dass Gottes Wort in Kraft verkündigt wird und dass es in rechter Weise verkündigt wird. Ich habe viel gebetet in der Vorbereitung auch, habe gesagt, Herr, gib mir das richtige Wort für diesen Gottesdienst. Ich möchte genau das predigen, was du auch vorhast, was durchkommen soll. Und es war eine Frage, die mich so während des ganzen Praktikums beschäftigt hat, die immer wieder vor mir stand und wo ich mir überlegt habe, ja, darauf will ich genau die Antwort haben. Eine Frage, die mich mittlerweile so beschäftigt hat, dass es ja meinen ganzen Körper durchströmt, dass ich genau Antwort darauf haben will, was Gott eigentlich will. Und ich habe in der Bibel geforscht, ich habe nachgeschaut in der Bibel nach der Antwort auf diese Frage. Jetzt seid ihr natürlich gespannt, ne, was diese Frage ist, die mich so beschäftigt hat. Die Frage, die mich schon anfangs des Praktikums beschäftigt hatte, war diese: Wie stellt Jesus sich einen Gottesdienst vor? Habt ihr euch diese Frage schon mal gestellt? Als Bibelschüler stellt man sich die Frage öfters. Und ich habe es mir in letzter Zeit oft, wie gesagt, oft gestellt. Und ich möchte jetzt einen Text vorlesen mit euch zusammen. Und der steht nicht im Markus-Evangelium, sondern im Matthäus-Evangelium. Dort im 21. Kapitel. Und ich lese von Vers 9 ab einige Verse. Matthäus Evangelium 21 von Vers 9 ab. Die Volksmengen aber, die vor ihm hergingen vor Jesus und nachfolgten, riefen und sprachen: Hosanna dem Sohn Davids, gepriesen sei der, der da kommt im Namen des Herrn. Hosanna in der Höhe. Und als er in Jerusalem einzog, kam die ganze Stadt in Bewegung und sprach: Wer ist dieser? Die Volksmengen aber sagten: Dieser ist Jesus, der Prophet, der von Nazareth in Galiläa. Und Jesus trat in den Tempel ein und trieb alle hinaus, die im Tempel verkauften und kauften, und die Tische der Wechsler und die Sitze der Taubenverkäufer stieß er um. Und er spricht zu ihnen: Es steht geschrieben, mein Haus wird ein Bethaus genannt werden. Ihr aber macht es zu einer Räuberhöhle. Und es traten Blinde und Lahme in den Tempel zu ihm, und er heilte sie. Als aber die hohen Priester und die Schriftgelehrten die Wunder sahen, die er tat, und die Kinder, die im Tempel schrien und sagten: Hosanna dem Sohn Davids, wurden sie unwillig und sprachen zu ihm: Hörst du, was diese sagen? Jesus aber sprach zu ihnen: Ja, habt ihr nie gelesen? Aus dem Mund der Unmündigen und Säuglinge hast du dir Lob bereitet. Und er verließ sie und ging zur Stadt hinaus nach Bethanien und übernachtete dort. Vater, ich danke dir, dass du jetzt hier bist, dass du in unserer Mitte wohnst, Herr, dass dein Wort in Kraft verkündet wird, Herr, dass es läuft und dass es verherrlicht wird, so wie du es genau vorhast mit diesem Gottesdienst. Herr, ich preise dich für Ruhe und Freiheit, die jetzt gerade auf jeden Einzelnen auch in diesen Gottesdienst kommt. Herr, ich danke dir dafür. Amen. Die Situation war die, dass Jesus eingezogen ist in Jerusalem, und wir lesen auch, dass er über die Stadt geweint hat, weil es ihm wehgetan hat, was dort alles los war. Und die Volksmenge, sie hieben die Äste ab, wedelten ihm zu, breiteten die Kleider vor ihm aus, und er ritt, so wie es auch der Prophet Zacharia schon im 9. Kapitel, Vers 9, prophezeit hat, ritt er auf einem jungen Fohlen, auf einem Esel, und die Jünger liefen so neben ihm her, und ich denke, sie waren ganz stolz auf ihren Meister, wie er auf dem Esel daherritt und einzog in Jerusalem. Und die Volksmenge, sie schrie ihm entgegen, sie schrie: Gelobt sei der, da kommt, der Sohn Davids, der Sohn Gottes. Und sie riefen auch: Hosanna. Und ich habe mir Gedanken gemacht über dieses Wort, was die Menge da rief. Dieses Wort, es wissen viele Leute nicht, es hat zwei Bedeutungen. Zum einen, der Herr, er soll gelobt werden, hochgehoben werden. Und im Hebräischen gibt es auch die andere, die alte Bedeutung, dass es bedeutet: Herr, hilf du. Herr, hilf doch. Und ich denke, als Jesus zur Einzug in Jerusalem, da hat er dieses Herr, hilf doch klar herausgehört. Dieses Bitten des Volkes, das kam und sagte, Herr, du kannst helfen, hilf doch. Und das Erste, was er tat, die erste Tat, als er eingezogen war nach Jerusalem, ist, dass er in den Gottesdienst ging. Nicht so groß wie hier, zumindest nicht von den Leuten, die anwesend waren. Aber dennoch, es war ein Gottesdienst, er ging in den Tempel, so wie es seine Gewohnheit war. Und wir lesen, dass Jesus einiges tat in diesem Tempel. Ich denke, eine Lösung auf meine Frage war es auf alle Fälle. Ich denke, eine Lösung auf Fragen, die vielleicht entstehen oder die entstanden sind, wie Jesus sich einen Gottesdienst vorstellt. Wenn wir uns die Kirchengeschichte anschauen, sehen wir, dass in der ersten Gemeinde in Jerusalem ein Leben da war. Sie haben gebetet und der Saal hat gewackelt. Es war Kraft Gottes da. Und wenn wir dann in die Kirchengeschichte hineinschauen, sehen wir, dass das nach und nach verebbt ist. Mehr und mehr sind die Kirchen traditionell geworden. Es wurde nicht mehr das lebendige Wort gepredigt, sondern es lief alles in bestimmten Formen ab. Und dem Teufel ist genau das gelungen, was er wollte. Nämlich, dass er die Dynamik und die Freude, den Jubel aus der Gemeinde hinausgebracht hatte. Es ist ihm genau das gelungen, was er eigentlich vorhatte. Aber wir wissen, dass es anders sein kann. Im 19. Jahrhundert, Anfang des 19. Jahrhunderts, brach dann auch neue Erweckungsbewegungen auf. Man hat gesehen, dass der Geist Gottes wirkt, dass Gott lebendig ist, dass er Wunder tut. Und wir erleben es hier auch in diesem Gottesdienst. Für jeden, der das erste Mal da ist, wir erleben Gottes Kraft da. Das Erste, womit Jesus aufgeräumt hatte, in diesem, ich möchte mal sagen, zuerst anfänglich falschen Gottesdienst, war der erste Punkt, dass er die Verkäufer, und zwar die verkauften und die kauften, hinaustrieb. Er trieb sie einfach aus dem Tempel. Es war eine revolutionäre Angelegenheit, was Jesus da tat. Und so ist er. Preist den Herrn. Er macht Neues, er schafft Neues. Und die erste Tat, die er machte, war, dass er die verkauften und die kauften, dass er sie aus dem Tempel hinaustrieb. Ich habe mir überlegt, was für eine Bedeutung hat dieses Verkaufen und Kaufen heute für unsere Gemeinde. Keine Sorge, der Büchertisch braucht nicht zusammenpacken, kann doch alles offen halten. Denn ich glaube, dass Jesus eine Sache ganz speziell meint. Wir leben heute in einer leistungsorientierten Gesellschaft und spätestens, wenn jemand Geburtstag hat oder an Weihnachten, kommt das so auf uns zu, dass wir überlegen, was hat derjenige mir denn letztes Jahr geschenkt an Weihnachten? Mal überlegen. War das jetzt die CD oder war das die Zahnbürste für 2,95 €? Ich denke, es war die CD für 30 Mark. Also schaue ich nach etwas, was 30 Mark wert ist. Und das ist ein Gedanke, der auf jeden Fall nicht von Gott kommt. Denn Jesus räumt innerhalb der Gemeinde mit solchen Gedanken auf, dass wir meinen, wir können unsere Beziehung zu Gott dahingehend verstärken und überhaupt in Gang bringen, indem wir Leistungen vollbringen für ihn. Indem wir Leistungen bringen und sagen, ich habe doch diese gute Tat getan und die 10 Gebote kenne ich eigentlich auch ganz gut und so weiter. Jesus räumt damit total auf. Er sagt, nein, es soll nicht so sein, dass ihr meint, dass ihr Beziehung zu mir erkaufen könnt. Dass ihr es euch erkaufen könnt. Ich möchte eine Bibelstelle aus dem Römerbrief vorlesen, Römer 3, Vers 24, in der uns genau gezeigt wird, dass Jesus uns geschenkt worden ist von Gott und dass wir es nicht erkaufen können, eine Beziehung zu ihm. Römer 3, Vers 24 heißt, und werden umsonst gerechtfertigt durch seine Gnade, durch die Erlösung, die in Jesus Christus ist. Vorher heißt es gibt keinen Unterschied, alle haben gesündigt, jeder hat gesündigt von uns, der hier ist, und es gibt keinen Unterschied vor Gott. Und dann heißt es weiter, dass uns in Jesus die Erlösung geschenkt ist. Jeder, der heute Morgen noch hier ist und mit dieser Lüge vielleicht auch in den Gottesdienst gekommen ist, dass er denkt, durch ein bestimmtes Verhalten meines Lebens kommt die Beziehung zu Gott in Gang, der darf heute die Wahrheit erfahren. Nämlich, dass eine Beziehung zu Gott dann in Gang kommt, wenn wir das Geschenk Jesus Christus annehmen. Am letzten Mittwoch waren wir auf der Straße, auf der Königsstraße, und wir wurden so zwei und zwei ausgesandt, wie die Jünger, zu den Menschen, um ihnen zu sagen, dass Jesus Christus sie liebt, dass er für sie gestorben ist und dass er will, dass sie gerettet werden. Und es war interessant, wir hatten ein Gespräch mit einer jungen Frau, die sagte, ja, sie hat eigentlich schon von ganz klein auf eine Beziehung zu Gott. Aha, dachte ich auch. Und sie sagte, dann habe ich sie gefragt, ja, hast du irgendwann mal den Punkt in deinem Leben gehabt, wo du zu Jesus gesagt hast, Jesus, werde du der Herr meines Lebens? Und da war sie sich dann nicht mehr so ganz sicher, eigentlich überhaupt nicht sicher. Und sie sagte, so wie ich lebe, ist es okay. Und ich denke, dass es gut ist. Ich versuche so gut wie möglich, mich an die 10 Gebote zu halten und all diese Dinge. Und es war nicht möglich, ihr das verständlich zu machen, dass sie da einer Lüge aufsitzt. Denn wir werden nicht durch unsere Taten gerecht vor Gott. Schon Paulus hat es gesagt, nicht durch Taten werden wir gerecht. Nicht dadurch, dass wir uns einen abkrampfen und ständig versuchen, die 10 Gebote zu halten. Denn das ist nicht der Weg, den Gott vorhergesehen hat für uns. Sondern er hat seinen Sohn gesandt, seinen einzigen Sohn, damit alle, die an ihn glauben, gerettet werden. Und wenn jemand heute Morgen meint, dass er durch ein gutes Leben, was letztendlich die Schlussfolgerung ist von einer Entscheidung zu Jesus, das soll auch ganz klar gesagt sein, aber wenn jemand meint, dass er nur durch seine eigene gute Werke gerettet wird, dann sitzt er einer Lüge auf. Denn es ist egal, ob du 1 Meter in der Dunkelheit bist oder ob du 10 Meter in der Dunkelheit bist. Es ist Dunkelheit um dich herum. Es ist wichtig, dass der einzige Schritt kommt, nämlich der Schritt ins Licht zu Jesus. Es ist gut, wenn wir am Anfang schon wissen, worauf es am Ende drauf rausläuft. Ja? Tut das euch gut? Amen. Ja, wir wollen weitermachen. Römer 8, Vers 32 heißt, dass Gott, der doch seinen eigenen Sohn nicht verschont, sondern für uns alle hingegeben hat, wie wird er uns mit ihm nicht auch alles schenken? Gott, und das habe ich mir in mein Konzept geschrieben, er ist der große Schenker. Jesus ist so super, er ist so gut und er schenkt uns mit Jesus alles. Wir werden da im zweiten Punkt noch näher drauf eingehen. Ich weiß, dass Gott ein Gott ist, der uns beschenken will. Ich habe selber in meinem Leben erlebt, sonst würde ich jetzt gar nicht hier stehen. Preis den Herrn, ich hab ein großes Geschenk darin empfangen, dass ich in einem Elternhaus aufgewachsen bin, wo mein Papa Pastor war. Und meine Eltern, sie hatten eine super Beziehung zu Gott. Und ich sage das so. Sie hatten eine ganz lebendige Beziehung. Ich freue mich auch, dass Sie heute Morgen hier sind und mich unterstützen. Danke. Ja. Ich habe dieses Geschenk von Gott bekommen, von guten Eltern. Und lange Zeit habe ich mich nicht getraut, mein Lebenszeugnis zu erzählen. Denn ich dachte, wenn du das jemand erzählst, der wird so seine Zweifel haben. Und der wird denken, das ist nichts Spektakuläres, was dir passiert ist. Aber mittlerweile bin ich schlauer und ich weiß, dass Gott mich reich beschenkt hat. Mit 6 Jahren, ich kann mich noch wie heute daran erinnern, war ich mit meiner Mutter in Chur und ich aß ziemlich viele Kirschen und trank Wasser darauf. Und für mich, in meinem damals noch ganz jungen Leben, dachte ich, das ist das Schlimmste, was dir passieren kann, Markus. Denn dann wirst du sofort sterben. Irgendwie kam dieser Gedanke in meinen Kopf und ich dachte, nein, was passiert, wenn ich bloß sterbe? Und ich bin zu meiner Mami gerannt und habe sie gefragt, habe gesagt, Mama, was muss ich machen? Ich habe so hinten rum gemacht, habe gesagt, Mama, was muss ich machen, wenn ich sterbe, dass ich bei Gott bin? Und sie sagte, ja, das ist nicht schwierig. Ich bete dir ein Gebet vor und du betest es nach und dadurch wirst du von der Finsternis ins Licht gerückt werden. Und ich habe dieses Gebet gesprochen, habe gar nicht mehr an die Kirchen gedacht. Ich habe mich ganz gut gefühlt und habe mir gedacht, warum hat mir das noch niemand vorher erzählt? Warum hat das 6 Jahre gedauert? Aber ich denk, es war gut so. Es war gut so, weil ich habe genau gewusst, was für eine Entscheidung ich mache, dass es Konsequenzen für mein Leben hat. Hin und wieder habe ich diese Entscheidung aufgefrischt, weil ich gemerkt habe, ich habe mich entfernt von Gott, habe viele schlechte Dinge gemacht und habe neu angefangen. Meine erste Predigt habe ich dann auch kurz darauf gehalten, gegenüber von unserem Haus, unter der Straßenlaterne, vor einem Freund. Das waren nicht so viele wie hier. Es Es war nur einer. Aber preis den Herrn. Ich habe gewusst, dass Gott was vorhat mit meinem Leben. Ich darf es jetzt sehen, auch wenn wir samstagsabends auf der Straße waren. Es war so eine Bereicherung für mich, zu erleben, wie Menschen gekommen sind und sich bekehrt haben, auf der Straße weg, vom Fleck weg. Die gesagt haben, ja, das ist genau das, was ich gesucht habe. Das ist genau das, was ich gesucht habe. Mir ist die Situation eines Jungs vor Augen, der eigentlich, vielleicht habt ihr es im letzten Glaubensgruß gelesen, der eigentlich nach Zigaretten gefragt hatte und hier aus der Menge kam, nee, also Zigaretten haben wir nicht, aber wir haben dir was anderes, Jesus Christus. Und ich hatte ein kurzes Gespräch mit ihm und er hat gesagt, ja, wenn du sagst, dass Jesus mein Leben verändert, dass er aus mir was Neues machen kann und all das Schlechte, was ich gemacht habe, mich da rausziehen kann, dann will ich das annehmen und dann möchte ich das erleben. Und preis den Herrn, er hat sich an dem Abend bekehrt und ich bin am Beten für ihn, dass er ein Zeuge seiner Kraft, ein Zeuge der Kraft Jesu Christi wird. Amen. Also wir haben festgestellt, Gott und Jesus, er hat aufgeräumt in dem Gottesdienst mit dem ersten Gedanken, kaufen und verkaufen, dass man durch eigenes Handeln, durch eigenes Tun gerecht wird vor Gott. Dass man so wie Münchhausen sich aus dem Sumpf zieht. Und ich kann euch sagen, das ist eine gute Möglichkeit, um sich entweder den Kopf abzureißen oder sich tierische Kopfschmerzen zu holen. Nichts anderes ist das. Denn nur durch Jesus Christus und dadurch, dass wir ihn annehmen, werden wir gerettet werden. Man wird auch kein Auto, nur indem man sich in eine Garage setzt. Man wird Christ, indem man eine Beziehung zu Jesus Christus annimmt. Der zweite Gedanke, mit dem Jesus, und wir lesen es an einigen Stellen, ganz hartnäckig aufräumt, er kam mit einer Geißel und hat sie rausgetrieben und preis den Herrn, das hat mir gefallen. Ich habe gedacht, Jesus, du bist ein starker Gott. Du bist nicht dieser Schwächling, der uns oft vorgemalt wird, sondern du bist ein Gott, auf den ich stolz sein kann. Auf den ich stolz sein kann. Und er so ganz energisch, trat er auch gegen die Tische der Wechsler. Ich habe mir überlegt und habe Gott gefragt und vor 2 Wochen oder 3 Wochen in der Predigt kam mir der Gedanke, der Tisch der Wechsler. Was ist damit nur gemeint? Was will Jesus uns auch heute sagen? Und Jesus, er will uns sagen, dass Gott uns nicht ausnimmt. Dazu ist es wichtig, dass wir die Situation kennen. Es war damals so, dass die Geldwechsler saßen im Vorhof des Tempels und sie warteten darauf, dass die Menschen kamen, um ihr gutes Geld, ihr Geld, das noch in der Originalwährung war, umzutauschen gegen wertloses Tempelgeld. Und eigentlich hatten die ein dummes Geschäft gemacht. Die gingen in den Tempel und tauschten ihr gutes Geld gegen schlechtes Geld um. Und ich dachte, so ist unser Gott nicht. So ist unser Gott absolut nicht. Denn er, bei ihm ist es gerade umgekehrt. Wir bringen unser Schlechtes und er gibt uns Gutes. Preist den Herrn. Wenn wir mit Sünde kommen, Sünde heißt auch Zielverfehlung, wenn wir vorbeigeschossen sind, dann sagt er, wenn wir zu ihm kommen, dann will er unsere Sünde weiß waschen wie Schnee. Dass wir weiß werden. Und er wird sie versenken ins tiefste Meer. Halleluja. Preist den Herrn. Das will er tun. Er will aus Schwachheit Stärke machen. Aus Krankheit, da will er Heilung geben. Da, wo Schlechtes war, will er Gutes tun. Aus Negatives Positiven und aus Minus ein Plus. Genauso, wie wir es am Anfang gehört haben. Amen. Ich merke, euch gefällt das schon. Jakobus 1, Vers 17 heißt auch, dass jede gute Gabe, und ihr kennt es bestimmt auch auswendig, und jedes vollkommene Geschenk kommt von oben herab, von dem Vater der Lichter, bei dem keine Veränderung ist, noch ein Wechsel eines Schattens. Von Gott kommen die Dinge. Und er ist immer auf dem Höhepunkt seiner Liebe. Vielleicht seid ihr schon von Menschen enttäuscht worden, die vielleicht sogar Christ waren, und ihr seid wirklich übers Ohr gehauen worden von dem. Aber ich habe heute eine gute Nachricht für euch. Es steht in der Bibel mehr als einmal, dass Gott ist kein Mensch, dass er lüge. Bei ihm ist Wahrheit. 4. Mose 23, Vers 19. Nicht ein Mensch ist Gott, dass er lüge, noch der Sohn eines Menschen, dass er bereue. Sollte er gesprochen haben und es nicht tun und geredet haben und es nicht aufrechterhalten. Und Gott hat oft gesprochen in der Bibel. Er hat oft sein Wort uns gegeben und hat gesagt, ich will dir Gutes schenken. Ich will dir Gutes tun. Ich will, dass es deiner Seele wohlgeht. Dass du nicht verzweifelt bist. Dass du nicht eine innere Leere in dir spürst. Sondern dass du weißt, dass ich bei dir bin. Dass Jesus Christus, mein Sohn, immer bei dir ist. Gott, er räumt auf mit falschen Gedanken, die vom Teufel kommen. der uns erst was Gutes vormalt und dann das Schlechte gibt. Ich bin froh, dass es bei Gott nicht so ist, dass es da umgekehrt ist, dass er uns das Gute gibt. Das Dritte, was wir sehen in dem Text, ist, dass er die Sitze der Taubenverkäufer stieß er um. Die Taubenverkäufer, sie waren dazu da, um den Menschen, die in den Tempel kamen, Tauben zu verkaufen, klar, sonst würden sie nicht Taubenverkäufer heißen. Und diese Taubenverkäufer, es heißt im Alten Testament, in Mose, und zwar im 3. Mose, Kapitel 5, Vers 7, dass wenn jemand zum Kauf eines Schafes das Geld nicht langt, dann soll er kommen und soll Tauben kaufen. Zwei Tauben, zwei junge Tauben sogar, eine zum Sündopfer und eine zum Brandopfer. Und dieses Taubenopfer, es war ein Opfer für die Armen. Der dritte Gedanke und falsche Gedanke, mit dem Jesus aufgeräumt hat in diesem Tempel, ist, dass Christsein nichts kostet. Es hat seinen Preis, das sage ich euch jetzt. Es hat seinen Preis, Christ zu sein, und es ist gut, dass das auch gepredigt wird. Aber was ich gleich anschließen will, ist, dass Christsein preiswert ist. Es ist sein Preis wert und nicht nur im Sommerschlussverkauf. Amen. Amen. Vielleicht sagst du, ich habe mein Opfer heute schon gebracht. Ich habe 6 D-Mark bezahlt auf dem Parkplatz. Bin auch einige Kilometer gefahren. Aber davon wollen wir nicht reden. Denn das Opfer, wie sieht das Opfer aus? Wird das Opfer am Eingang des Gottesdienstes gekauft? Nein, bestimmt nicht. Denn das Opfer, so wie es Gott sich wünscht, es ist das Produkt von einer Woche. Es ist nicht das Produkt von einem Gottesdienst, sondern das Opfer, von dem Jesus redet, ist das Produkt einer Woche. Es sieht so aus, und das ist uns auch klar beschrieben, dass wir es nicht immer einfach haben werden, sondern dass wir auch den Spott der Leute zu ertragen haben. Wer mittwochs schon auf der Königsstraße war oder samstags bei den Evangelisationsteam, der hat es schon recht deutlich zu spüren bekommen. Aber ich frage euch, was ist das? Was ist das im Vergleich zu dem, was wir bekommen? Zu dem, was wir empfangen von Jesus Christus? Es ist seinen Preis wert. Und im Römer 12, Kapitel 12, Vers 1 und 2, ermahnt uns Paulus und er sagt, dass wir unsere Leiber darstellen sollen als ein lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Opfer, was euer vernünftiger Gottesdienst ist. Ein vernünftiger Gottesdienst, in dem wir unsere Leiber darstellen, in dem wir ein ordentliches Leben führen, rein und heilig vor Jesus, in dem wir die Wege des Herrn gehen, und das ist mit Opfer gemeint. Durch Glauben brachte Abel ein besseres Opfer als Kain, indem wir glauben. Manchmal, für den einen oder anderen, kam es vielleicht auch schon so vor, dass es für ihn ein Opfer war, an Gott zu glauben, obwohl er ihn jetzt nicht gerade so vor sich sieht. Es kostet seinen Preis, aber es wird belohnt werden. Es wird belohnt werden. Was meint ihr, warum? Habt ihr euch schon mal überlegt, warum die ersten Reihen immer schon so früh belegt sind hier im Gottesdienst? Ich kann es euch sagen, es ist nicht auf meinen Kraut gewachsen, sondern ich habe es auch übernommen. Es hat mir mein Papa auch gepredigt, der sich darüber auch Gedanken gemacht hat. Und ich finde es so treffend auch hier für den Gottesdienst. Sie sind deshalb belegt, weil dies ein Erlebnisgottesdienst ist. Vielleicht wart ihr schon im Kino, obwohl ihr seid Christen, ne? Ah, ihr wart doch im Kino. Wenn ihr mal im Kino wart, wisst ihr, dass die besten Plätze die letzten sind, ganz hinten. Warum wohl? Weil alles vorgeplant ist, alles geht seinen Weg. Das Spannendste, was passieren kann, ist, dass der Film anreißt. Das ist das Spannendste, was auf einen zukommen kann. Eventuell, dass der Film vielleicht auch gut ist und interessant ist. Im Zirkus, da sieht es wieder ganz anders aus. Da stürmen sich die Leute ganz vorne in die Nähe der Manege, um zu sehen, um das live mitzukriegen, wenn der Löwe endlich den Dompteur frisst. Um endlich das Ereignis mitzubekommen. Habt ihr gemerkt, es war, wenn wir ein bisschen die Augen aufmachen, sehen wir das. Und so sind die ersten Plätze hier belegt. Nicht um zuzuschauen, wie der junge Praktikant, der hier die Predigt hält, nicht die erste, aber die Predigt hält, wie er hier schlotternd und zitternd ist. Nein, nicht deshalb, sondern weil die Leute, sie sitzen hier in der ersten Reihe, weil sie erleben wollen, dass Gottes Kraft kommt. Dass Gott wirkt, dass Kranke gesund werden, dass Menschen, die gebunden sind, befreit werden, dass dass Heilung geschieht auf allen Ebenen. Darum Erlebnis Gottesdienst. Wir sehen, dass Jesus mit drei Punkten ganz klar aufgeräumt hat. 1, 2, 3, die Verkauften, die Tische der Wechsler und die Sitze der Taubenverkäufer. Ich möchte mal ein bisschen aus dem Nähkästchen jetzt auch plaudern in der Bibelschule. Der Peter weiß das auch sehr gut. Da werden wir gelehrt, dass man in einer guten Predigt drei Punkte hat. Dass man eben drei Punkte hat. Und ihr habt es schon gemerkt, ich habe jetzt schon drei Punkte gehabt. Aber es tut mir leid, jetzt geht die Predigt erst so richtig los. Denn jetzt kommt die Antwort auf das, wie Jesus. Amen, ihr dürft klatschen dazu. Amen. Denn jetzt kommt das, nachdem Jesus mit falschen Gedanken des Feindes aufgeräumt hat, wie er sich Gottesdienst vorstellt. Jetzt geht es nämlich erst richtig los. Seid ihr bereit und angeschnallt? Okay. Im Vers 13 spricht dann Jesus zu ihnen. Es steht geschrieben, mein Haus wird ein Bethaus genannt werden. Und ihr macht es zu einer Räuberhöhle? Damit sprach er die Leute im Tempel an. Ich meine nicht euch, denn wir haben gerade eben schon vorhin erlebt, als der Martin hier war, dass dies ein Haus des Gebets ist. Ein Bethaus heißt nichts anderes als Haus des Gebetes. Wir haben hier gebetet, eingestanden für viele Dinge. Und wir wissen, diejenigen, die eine Beziehung zu Gott haben und zu Jesus haben, wir wissen, dass dadurch viel geschehen ist, auch gerade in der unsichtbaren Welt, dass wir Dinge freigesetzt haben und dass gebetet worden ist. Und wenn wir auch uns anschauen wollen, wie brennendes Gebet aussieht, es ist gut, wenn wir auch in die erste Gemeinde hineinschauen, zu Jerusalem, in die Apostelgeschichte 4 und dort der 29. Vers. Da schrie die Gemeinde zu Gott und sie betete und sagte, und nun Herr, sie waren in Verfolgung, sieh an ihre Drohung und gib deinen Knechten dein Wort mit aller Freimütigkeit zu reden. Dass du deinen Arm bewegst, dass du Zeichen und Wunder tust. Und die Städte hat gebebt und sie standen zusammen, einmütig, eines Geistes und haben gebetet, was das Zeug hält. Haben Dinge freigesetzt in der unsichtbaren Welt und Dinge sind geschehen. Kranke sind gesund geworden durch Handauflegung der Gemeinde, der Leute, die in der Gemeinde waren. Sie haben die Hände aufgelegt und Kranke sind gesund geworden. Was im Gebet vorbereitet? Gemeinde, eine Stätte des Gebets. Füreinander und einmütig, wie bei der ersten Gemeinde in Jerusalem. Vers 13 wird uns also gezeigt, wenn wir schauen wollen, wie Jesus sich lebendigen Gottesdienst vorstellt, dann ist es so, dass wir beten. Dass wir beten und das nicht nur im Gottesdienst, sondern auch in unserer Zeit, die wir mit Jesus haben, dass wir Dinge freisetzen, dass wir beten. Ich kann euch sagen, ich habe sehr viel gebetet für diesen Gottesdienst. Amen. Im Vers 14 kommt ein weiterer Punkt, wo Jesus klar zeigt, was er sich unter Gottesdienst vorstellt. Und es traten Blinde und Lahme in den Tempel zu ihm und er heilte den größten Teil. Puh! Im Glaubensgrundkurs haben wir immer Puh auf dem Video. Und das ist auch Puh, denn es steht nur, er heilte sie. Und zwar die Blinden und Lahmen, die kamen. Er heilte sie. Hände wurden aufgelegt und er heilte sie. Das ist das, wonach Jesus sich ausstreckt. Wonach er schaut und er sagt, ich wünsche es mir, dass Kranke gesund werden im Gottesdienst. Dass sie gesund werden unter dem Gebet. Dass sie gesund werden innerhalb des Lobpreises. Ich will, dass das im Gottesdienst geschieht. Und ich persönlich sehne mich danach, dass es wieder so wird, wie wir es hier und da mal aufblitzen sehen, dass Kranke gesund werden und dass es reihenweise geschieht, dass es nicht mehr das Ding ist, nicht mehr das Besondere, sondern dass es normal wird, dass Kranke gesund werden. Es ist das, was sich Jesus vorstellt für einen Gottesdienst. Kranke sollen gesund werden. Als aber die Hohenpriester und die Schriftgelehrten die Wunder sahen, die er tat, und die Kinder, die im Tempel schrien und sagten, Hosanna, dem Sohn Davids, wurden sie unwillig. Der nächste Punkt, den ich mir aufgeschrieben habe, ist, dass Jesus Lobpreis sich wünscht in einem Gottesdienst. Lobpreis, Halleluja. Und ihr habt es gemerkt, es war schon am Anfang dieses Gottesdienstes da, dass wir den Herrn preisen und ihm zurufen, wie gern wir ihn haben. Wie gern wir ihn haben. Und dann sehen wir, dass auch die ganz Frommen auf den Plan traten. dass die kamen, die sagten, was sind das nur für wilde Hopser und für wilde Spinner, die da zusammenkommen? Und vielleicht wurde die auch schon so betitelt von irgendeinem, der sagt, was, ihr gehört auch zu denen, die sich da immer am Philisberg treffen. Da sagst du, Halleluja, weil da was abgeht, weil da wirklich was los ist, weil Jesus Christus sich verherrlicht. Und in einer anderen Stelle lesen wir sogar im Markus 7, Vers 37, dass die Kinder in Ekstase gerieten, heißt im griechischen Grundtext. Sie waren so fasziniert von dem, was Jesus tat, von dem, wie Jesus wirkte, wie er die Hände auf die Kranken legte und wie sie gesund worden sind, dass sie ihn so lobten, dass sie schrien, dass sie förmlich schrien zu Gott und sagten, du bist der Gott, der Wunder tut, der heute noch lebt. Und wir wollen in eine ganz enge Beziehung mit dir kommen. Wir wollen zu dir, wir wollen in Kontakt zu dir treten. Es soll uns nichts zurückhalten. Es ist uns egal, was der sagt, der neben uns steht. Es ist uns egal, was der sagt, der hinter uns steht. Ich preise den Herrn so, wie ich es für richtig finde. Das, was er mir gibt, ich preise ihn. Und da kann man sogar hüpfen dabei. Der siebte Punkt, der uns in diesem Text gezeigt wird, ist, dass Jesus war der Mittelpunkt. Fragt ihr euch, woher ich das weiß? Wollen wir uns die Parallelstelle in Lukas 19 und dort die Verse 47 und 48 anschauen? Und Jesus lehrte täglich im Tempel, die hohen Priester aber und die Schriftgelehrten und die Ersten des Volkes suchten ihn umzubringen. Und sie fanden nichts, was sie tun sollten, denn das ganze Volk hing ihm an und hörte auf ihn. Das ist genau das, was sich auch Jesus heute wünscht. Dass ihr nicht hört auf falsche Gedanken, die vom Feind kommen, sondern dass ihr genau auf Jesus hört, dass er der Mittelpunkt wird eures Lebens, eures Daseins und dieses Gottesdienstes. Dass er der wird, um den sich alles dreht, das Zentrum dieses Gottesdienstes. Keine andere Sache, sondern Jesus ist das Zentrum dieses Gottesdienstes. Er ist der, der heilt, er ist der, der befreit und mit dem man eine lebendige Beziehung haben kann. Wir haben jetzt einige Punkte gesehen, die Jesus Christus getan hat, dass er auch gelehrt hat, dass Jesus Christus lehrte, er kam täglich hinzu und er lehrte sie, genauso wie wir hier geschult werden, gelehrt werden, heute vielleicht das gehört haben, was wir immer schon gewusst haben, uns nur noch nicht so bewusst gemacht haben, dass es total biblisch ist, so einen Gottesdienst, wie wir ihn heute miterleben, zu erleben. Und Jesus erwünscht sich, dass Gottesdienste mehr aufbrechen, mehr von dieser Art, wie wir es hier auch lesen, dass Lobpreis da ist, dass Lobpreis, dass Menschen da sind, die ihn preisen, dass Gefangene befreit werden, dass die gefesselt sind, dass die Fesseln gelöst werden, dass brennendes Gebet da ist und Lobpreis. Zum Schluss noch, habt ihr euch vielleicht auch gefragt, ja, das war eine ganz andere Situation, das waren ganz andere Leute, die da waren. Nicht ganz. Wenn wir reinschauen in den Text, es war nicht ganz da. Heute sitzen Menschen hier, die lange Jahre und lange Zeit der Lüge Satans auf den Leim gegangen sind. Die belogen worden sind, indem der Teufel zu ihnen gesagt hat, es ist gut, wie du lebst, es ist alles schon okay, lass nur, okay, und nach dem Gottesdienst geht es gerade wieder so weiter, wie es ist. Die belogen worden sind, Jahrzehnte sogar ihres Lebens. Die wissen, dass es doch mehr geben muss. Und heute sollen die Belogenen in die Freiheit hineingeführt werden. Jeder, der keine lebendige Beziehung zu Gott hat. Heute, am Ende des Gottesdienstes, soll es so sein, dass Menschen, die lange Jahre dieser Lüge des Feindes auf diese Lüge gehorcht haben, sie sollen in die Wahrheit geführt werden. Es waren die Kranken da, genauso wie heute, Leute, die ein Wunder von Jesus brauchen. Ein Wunder von Jesus. Dann gab es die, die total begeistert waren, die gehüpft haben, die getanzt haben vor dem Herrn, den gepriesen haben. Und es sind hier heute Morgen so viele davon da. Ich sehe so viele, die mir zulachen und die auch jetzt schon brennend beten. Und dann waren die da, denen das alles nicht so ganz gepasst hat. Und ich sage auch, für diejenigen ist Jesus gestorben. Für diejenigen, die jetzt vielleicht gerade dagegen gehen in ihren Gedanken und sagen, das ist alles nicht wahr, was er erzählt. Das stimmt alles nicht. Genau für die ist Jesus auch gestorben, weil er die ganze Welt so geliebt hat. Darum hat Gott seinen Sohn gesandt. Darum hat er ihn gesandt. Ihr seht, das Publikum ist genau das Gleiche. Und Gott wünscht sich, dass dieser Gottesdienst, von dem wir jetzt so viel gehört haben, dass es auch ganz praktisch wird. Dass es ganz praktisch wird. Jesus wünscht sich das und er will das noch viel mehr, dass es hineinkommt. Dass die Opfer gebracht haben, die wirklich auch Opfer gebracht haben und dadurch frustriert wurden, dass ihnen geholfen wird. Ich habe jetzt auch ein Wort in der Vorbereitung bekommen, das total an die Leute gerichtet ist, die viele Opfer gebracht haben, die viel gerackert haben und getan haben für das Reich Gottes und die sagten, auf mich schaut sowieso keiner. Auf mich schaut keiner. Hebräer 6, Vers 10, ich möchte es euch mitgeben. Denn Gott, er ist nicht ungerecht. Denn Gott ist nicht ungerecht, euer Werk zu vergessen und die Liebe, die ihr zu seinem Namen bewiesen habt, indem ihr den Heiligen gedient habt und dient. Wir wünschen aber sehr, dass ihr jeder von euch denselben Eifer um die volle Gewissheit der Hoffnung bis ans Ende beweise. Ich wünsche, dass jeder, der heute Morgen auch frustriert worden ist oder an irgendeinem anderen Tag, weil er gerackert hat und getan hat, dass er hineinkommt in eine ganz tiefe Beziehung, dass er Heilung erlebt, heute Morgen auch, und dass er neu entfacht wird und neue Beziehung zu Gott bekommt. Und ich möchte jetzt, dass wir die Augen schließen. Und es soll ganz, ganz praktisch werden. Das, wovon wir jetzt so viel gehört haben, soll praktisch werden für viele Leben, für viele Menschen. Während auch alle Augen noch geschlossen sind, möchte ich fragen, ob jemand da ist, der heute Morgen angesprochen worden ist, der sagt, ja, mir fehlt diese Beziehung, der in seinem Herzen gespürt hat, ich habe diese Beziehung zu Jesus nicht. Mir fehlt das, wovon da die ganze Zeit geredet worden ist. Ich verstehe so wenig davon, aber ich strecke mich aus, ich möchte das erleben. Und es ist Jesus wichtig, dass alle Menschen gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Er will, dass jeder gerettet wird und niemand verloren geht, dass jeder Freude in seinem Leben erhält. Und ich möchte jetzt diejenigen bitten, dass sie auch ihre Hand erheben, ganz hoch zum Zeichen, dass ich sehe, dass ich auch für euch beten kann. Wenn du weißt, diese Beziehung ist nicht da in meinem Leben, dann heb diese Hand zu Gott zum Zeichen. Zum Zeichen, denn dann ist es klar gesagt, dass diejenigen, die sich vor den Menschen bekennen, dass Jesus sich vor ihnen, vor dem Vater bekennen wird. Wenn sie da sind heute Morgen und sie sind so weit entfernt von Gott, melden sie sich gerade jetzt. Ich möchte für sie beten. Wir wollen Raum geben für die Leute, die sich wirklich danach ausstrecken, in Beziehung zu Jesus zu kommen. Danke, ich habe die Hand gesehen. Gott segne sie. Ja, strecken sie ganz in die Höhe. Danke, ich sehe die Hand. Es sind noch mehr Menschen hier. Du spürst es in deinem Herzen, dieses Drängen, in eine Beziehung zu Gott zu kommen. Streck die Hand in die Höhe, dass ich es sehe. Danke, ja. Danke, der junge Mann und deinem Eck. Danke. Lassen Sie die Hand noch oben. Lassen Sie oben, wir wollen für Sie beten. Wo sind noch Menschen, die sich ausstrecken, die diesen Raum von Jesus verlassen haben? Die wissen, sie leben in Sünde und wollen umkehren. Wo sind die Menschen, die in eine Beziehung zu Gott treten wollen, gerade jetzt? Danke. Ich sehe die Hand von der jungen Frau. Wir wollen jetzt zusammen aufstehen und ich möchte alle diejenigen, die sich auch gemeldet haben, ich möchte sie bitten, dass Sie einen zweiten Schritt tun, der ganz wichtig ist. Und zwar möchte ich Sie bitten, dass Sie hier nach vorne kommen. Ich möchte Ihnen noch persönlich gratulieren und mit Ihnen beten. Den Herrn. Ich weiß, dass noch mehr hier sind. Kommen Sie einfach dazu, wenn Sie spüren, dass Sie in Beziehung mit Gott treten wollen. Kommen Sie gerade jetzt dazu.